Hufgetrappel und Pfotenabdrücke. Hallo Katrin, guten Morgen.
Hallo Claudia, herzlich willkommen in der Woche.
Genau, herzlich willkommen in der Woche. Ein sonniger Montag und es liegt so ein bisschen Frühling in der Luft. Ich hoffe, er bleibt.
Das hoffen wir alle.
Red lauter.
Das hoffen wir alle.
Scheuchen ihn nicht.
Gibt es irgendwen da draußen, der keinen Frühling möchte?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Du hast ein Aufregerthema, erzähl.
Ja, ich habe ein Aufregerthema. Das habe ich eigentlich schon tatsächlich ein bisschen länger, dass ich mich da immer wieder aufrege. Und jetzt hatte ich letzte Woche nochmal ein Gespräch mit jemandem, der als Trainer arbeitet und der mich da konkret darauf angesprochen hat und gesagt hat, du Katrin, wie ist das eigentlich, wenn jemand selber eigentlich keine abgeschlossene Ausbildung zum Tierphysiotherapeuten, Tierosteopathen oder so hat, darf der dann arbeiten? Dann habe ich gelacht und gesagt, ja, darf er, weil dieser Begriff oder dieser Beruf in Deutschland immer noch nicht geschützt ist. Obwohl es damals, als ich vor 20 Jahren selber die Ausbildung gemacht habe, immer hieß, wir arbeiten mit Hochtouren daran im Tierphysiotherapeutenverband, dass das staatlich anerkannt wird, dass es eine einheitliche Prüfung gibt und so. Ja, in 20 Jahren ist nichts passiert. Und die zweite Frage war dann, ja, darf denn jemand, der letztes Jahr selber ein paar Wochenendkurse, aber keine Prüfung gemacht hat und auch eigentlich in diesem Beruf halt ne, keine Erfahrung hat, darf der denn dann eine Schule gründen und Leute ausbilden? Und auch das musste ich zähneknirschend und mit einer dicken Hauptschlagader beantworten. Ja, darf derjenige, diejenige, weil es nicht geschützt ist. Also hier haben wir ganz, ganz großes Potenzial, also ne, ganz großes eigentlich Aktionspotenzial. Da müsste ganz dringend was passieren. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, wenn Leute mich fragen, welche Schule ich ihnen empfehle für eine qualifizierte Ausbildung, dann habe ich da ein, zwei Vorlieben. Und wenn ich die dann nenne, dann sagen die Leute oft zu mir, ach so, ja, aber da müsste ich ja dann 3 Stunden hinfahren und das ist mir zu weit, dann nehme ich irgendwas, was hier direkt vor der Haustür ist. Und ich bin dann immer sprachlos, weil ich halt denke, naja, möchtest du jetzt irgendwie nur eine Stunde Auto fahren oder möchtest du halt eine qualifizierte, fundierte Ausbildung haben, die sichert, dass du auch in diesem Job mal arbeiten kannst und damit deinen Lebensunterhalt finanzierst. Aber die Argumente, wonach so eine Schule ausgesucht wird, ja, reicht von Sympathie desjenigen, der das anbietet, bis zu, wie gesagt, ne, das ist um die Ecke. Ja, und das kann eigentlich nicht sein. Ich bin entsetzt darüber, dass Leute so ein Selbstbewusstsein haben, dass sie, wenn sie selber eigentlich seit letztem Jahr vielleicht irgendwie mal 50 Pferde unter den Fingern hatten, sich anmaßen, irgendwelche anderen Leute auszubilden.
Ja, das finde ich auch beeindruckend, dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein, dass man jetzt schon alles weiß, was zu wissen ist und dass man das bisschen, was man weiß, auf jeden Fall unter die Leute bringt und das dann natürlich als Ausbilder. Ne? Und du hast es ja gesagt, das ist alles nicht geschützt. Da gibt es keine geschützten Berufsbezeichnungen, das kann sich jeder nennen und das haben wir ja nicht nur bei den Tierphysios, ich glaube, wir haben das auch bei den Osteopathen, oder?
Ja, leider auch. Ja, auch.
Ne, bei den Tierheilpraktikern im Grunde genommen.
Ja,
Wir
das sind
haben.
alles nicht geschützte Berufe, die sich im Prinzip jeder nennen kann. Also jeder, auch ohne 3 Wochenendkurse, kann jetzt losgehen und sagen, ich eröffne eine Praxis und ich mache dies und ich mache das und ich kriege natürlich auch schon mal mit. Das weiß ich nicht. Dann ist vergessen worden, das beim Veterinäramt anzumelden, weil man nicht wusste, dass man das beim Veterinäramt anmelden muss. Und dann wird natürlich auch immer, das ist ja auch ein leidiges Thema, immer eigentlich 90% der Einnahmen schwarz gemacht. Oder man macht noch einen Hauptjob, wo man sozialversichert und krankenversichert ist, damit man darüber abgesichert ist und macht dann den Rest schwarz als Pferdephysiotherapeut, gerne auch am Wochenende. Deswegen sind meine Kunden auch immer so, ach, arbeiten Sie nicht am Wochenende, weil das schon so Standard ist, dass diese ganzen Leute, die das nur so ein bisschen nebenbei machen, halt an den Wochenenden rauskommen und Pferde behandeln, dass die Leute davon ausgehen, dass das für unsere Berufsgruppe völlig normal ist. Aber meine Arbeitswoche ist so wie ne, von den meisten, montags bis freitags. Und am Wochenende gebe ich gerne mal ein Seminar, aber ich fahre nicht sonntags zu 5 Pferden raus.
Und das gilt ja nicht nur für die Berufsgruppen, die wir gerade genannt haben, sondern das gilt auch für Futterberatung, da gibt es auch tolle Angebote. Habe ich letztens auch eine Mail bekommen, in 4 Wochen zur geprüften Futterberaterin. Ja, da machst du dann Wochenendkurse und dann kriegst du einen Wisch von irgendeinem Institut oder irgendeiner Firma. Manchmal ist es beides zugleich. Und wo
Ja.
du dann schön behaupten kannst, ich habe ja aber teilgenommen an, weiß ich nicht, 12 Stunden Grundkurs Fütterung und jetzt, yippie, lasst mich auf die Leute los, ja. Im Gegensatz vielleicht zu einer Ausbildung von der Conny Röhm, die über Jahre geht, und wo du dann richtig tatsächlich auch lernen musst, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Gern
Ja.
mache ich auch Hufbearbeiter, die
Ja.
in Wochenendkursen die Basics lernen und dann auf Kundenpferde losgelassen werden. Das finde ich auch ganz gruselig, weil da kann man ja tatsächlich auch eine ganze Menge falsch machen, wie in allen anderen Bereichen auch. Und im Grunde genommen wäre der Umkehrschluss ja zu sagen, woran erkenne ich denn dann jemand, dass derjenige, der in einem Beruf arbeitet, der nicht geschützt ist, dass der tatsächlich auch Erfahrung hat. Das beginnt vielleicht damit, die Anzahl der Jahre, die er schon arbeitet und die er selbstständig ist. Das wäre vielleicht so ein erster Hinweis, oder?
Ja, das wäre auf jeden Fall ein Hinweis. Dann finde ich auch, die Conny sagt das ja auch immer so schön, dass man das im Vollerwerb macht. Das wäre auch ein Hinweis, weil wenn ich halt irgendwie 3 Pferde nebenbei, neben meinem eigentlichen Job als Bürokauffrau oder ne, whatever mache, nichts gegen die Bürokauffrau, dann scheint das ja auch nicht so zu funktionieren und dann scheint da ja auch nicht so ein Erfahrungswert da zu sein, dass man in der Lage ist, Kunden zu beraten zu gesundheitlichen Themen. Was ich ein ganz, ganz großes Thema finde, ist Kooperation mit Tierärzten und Kliniken. Also ich bin immer wieder am Schmunzeln, weil meine Kunden dann immer so geradezu überrascht sind, also die Neuen, dass die dann sagen, ach, sprechen Sie mit meinem Tierarzt, sprechen Sie mit der Klinik, die das Pferd operiert hat. Ja, natürlich spreche ich mit denen. Ich muss mit denen sprechen, weil ich muss ja, wenn ein Knie operiert wurde oder wenn irgendwelche Vorerkrankungen vorliegen, muss ich ja mal kurz mit dem Tierarzt sprechen. Und ich kriege zum Beispiel auch von den Kliniken hier die Röntgenbilder zugeschickt und dann telefonieren wir einmal und besprechen Sachen. Und ich schlage vor, was ich zur Rehabilitation machen würde. Und danach entscheiden wir das gemeinsam. Und dann gibt es auch Feedbackgespräche nach ein paar Wochen. Entweder wenn das Pferd nochmal zur Nachuntersuchung war oder wenn ich was mit dem gemacht habe. Und wenn jemand nicht mit Tierärzten arbeitet und sich auch über Entscheidungen von Tierärzten komplett hinwegsetzt und immer nur sagt, ja, braucht man nicht abstimmen und braucht man nicht kooperieren, dann ist das jemand, der das aus Kompetenzgründen nicht kann. Ansonsten arbeitet man mit Tierärzten und Kliniken zusammen. Das sind nämlich keine bösen Menschen, sondern das sind die, die die Diagnostik machen und das sind die, die die Operationen durchführen und wir sind diejenigen, die dann für die Rehabilitation und Physiotherapie zuständig sind. Da kommt sich keiner in die Quere, komischerweise bei mir. Nur bei ganz vielen Kollegen, die es so halbseiden machen. Da ist das ein Problem, mit den Tierärzten zu sprechen.
So, dann haben wir jetzt ja aber schon mal ein paar Punkte auseinanderklamüsert, die im Übrigen für alle Sparten in der Reiterei gelten. Also hat möglichst mehrjährige Erfahrung, macht es im Hauptberuf und nicht nur nebenher, ist so offen, dass er sagt, dass er sich mit den anderen Experten rund ums Pferd, wo es notwendig ist, abstimmt. Das betrifft natürlich auch Hufbearbeiter und Co. Ein Hufbearbeiter, der sagt, ich tue jetzt hier mit der Osteo- oder Physiotante nicht mich absprechen oder mit dem Tierarzt, da kann man möglicherweise auch drauf verzichten. Oder aber auch sehr schön, wenn diejenigen der Ansicht sind, dass sie schon alles wissen, das zu wissen, was gewusst werden muss. Das finde ich auch immer sehr schwierig, weil das ist eigentlich eines der Dinge, die man, behaupte ich mal, wenn man gut in seinem Job ist, sehr schnell lernt, dass man eigentlich nie auslernt.
Ja, genau. Also es ist natürlich auch, das ist, weiß ich auch, für den Pferdebesitzer sehr schwierig, das zu beurteilen. Aber ich kann natürlich auch ein Webinar, was abends 2 Stunden ging, als Fortbildung angeben. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, ob ich eine mehrtägige Fortbildung bei irgendeinem Profi zu einem Thema gemacht habe oder ob ich mal abends irgendwo ne, ein Webinar halt zugehört habe, einem Seminar zugehört habe. Also deswegen, das ist natürlich schwierig für den Pferdebesitzer, aber generell denke ich, wenn man halt jemanden hat, der Anfang 20 ist, dann kann der kein Professor sein. Und früher war das ja so, also ich kenne das ja von der Uni, wer hat da unterrichtet? Das waren Professoren, Professorinnen. Und das waren aber auch in Anführungsstrichen ältere Leute, genauso wie halt auch ein Oberarzt oder ein Chefarzt ja auch älter ist, weil du bist nicht mit 25 Chefarzt. Das geht nicht. Es gibt ja einfach Lebensläufe, die man halt durchlaufen muss, damit man Erfahrung hat und damit man halt auch Positionen sich hochentwickelt. Und so ist das ja auch, dass halt auch eigentlich jemand, der an der Universität unterrichtet und Schüler ausbildet, das halt nicht tut, weil er gerade selber Berufsanfänger ist und letztes Jahr mal ein paar Kurse gemacht hat, sondern weil er über auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann und weil er halt einfach viele Berufsjahre einfach hat. Und das fehlt leider bei den Ausbildungsinstituten, die da so nach und nach auf den Markt kommen, fehlt das leider komplett.
Was ich auch immer eine schöne Frage finde, damit macht man sich nicht unbedingt Fans, aber es ist eine schöne Frage. Das ist die Frage nach der Berufshaftpflicht.
Naja.
Man denn wohl versichert ist, falls was schief geht. Ja?
Ja.
Und diejenigen, die es tatsächlich hauptberuflich machen und die sich mit allen Kriterien auseinandergesetzt haben, die zu einer solchen Tätigkeit im Vollerwerb dazugehören, die haben selbstverständlich so etwas.
Ja, ich bin auch sprachlos eigentlich darüber, dass jemand halt an irgendwelche Patienten geht oder irgendwelche Sachen macht, weil wir spielen jetzt mal eine total banale Situation durch. Ich behandle ein Pferd. Durch irgendwas, was ich da gerade tue, erschreckt sich das Pferd, weil vielleicht was wehtut oder irgendwas. Das Pferd reißt sich los und rennt aus dem Stall raus auf die Straße und da passiert irgendein schwerer Unfall, vielleicht sogar noch mit Personenschaden oder so. Also das kriegt man doch gar nicht mehr irgendwie unter die Füße, wenn einem sowas passiert. Man muss doch versichert sein dafür, dass man ruhig arbeiten kann und dass man weiß, ne, dass das alles halt für Personen und wie sagt man das immer? Personen und fällt es gerade nicht ein. Ich habe Sachschäden, genau, Personen und Sachschäden, dass das einfach abgesichert ist. Das stimmt. Aber zum Beispiel ist es für mich auch, also ich habe auch regelmäßig mit dem Veterinäramt in Mettmann Kontakt und zwar nicht im Negativen, sondern dass wir uns zu irgendwas austauschen oder dass wenn irgendeine Frage ist, dass man da, dann rufe ich da einfach an, dann telefoniere ich mit denen. Auch wenn irgendwelche Missstände in Reitstellen sind, die eklatant sind, dann telefoniert man auch mit denen. Also das ist ja auch ein kollegialer Austausch oder man trifft sich mal bei irgendeiner Prüfung. Sie müssen ja auch regelmäßig rausfahren und so Kontrollen mit den Reitstellen durchführen. Da trifft man sich ja auch und wenn man dann im gleichen Kreis irgendwie länger arbeitet, kennt man sich ja so mit den Jahren, ne, und quatscht dann mal 5 Sätze. Und ich, genau, das fände ich ein angemessenes und normales Arbeitsleben und nicht, dass man halt Angst hat und immer denkt irgendwie so, wie gehe ich da unterm Radar durch und wie ecke ich da nirgendwo an und will keinen Kontakt haben und so. Wenn ich nichts zu verbergen habe und wenn ich vernünftig arbeite, dann brauche ich mir da keine Sorgen machen.
Jetzt haben wir aber schon, ich finde, wir waren jetzt sehr fleißig. Jetzt haben wir schon mal eine ganze Menge an Kriterien herausgearbeitet, wonach der geneigte Pferdebesitzer oder Pferdebesitzerin sagen kann: Okay, du Experte, bist du wirklich Experte, Expertin? Oder ist das mehr Schein als Sein? Was ich ja auch ganz beeindruckend finde. Und natürlich kennen wir das von Insta und von Facebook. Ein ganz professionelles, hochprofessionelles Marketing
Ja,
bedeutet nicht zwingend, dass derjenige auch hochprofessionell in seiner Profession ist, wenn es denn seine Profession ist und nicht nur ein Hobby oder ein Versuch. Also das sollte man auch schön voneinander trennen. Und es gibt genug Experten, die überhaupt gar keine Social-Media-Präsenz haben, aber trotzdem den Namen Experten verdienen.
das ist genau richtig. Also es gibt ganz, ganz viele gute Kollegen, auch hier in der Region, die eigentlich nirgendwo irgendwo auftreten, groß, ne? Manchen liegt das ja auch nicht so in der Öffentlichkeit. Ich habe eine ganz nette Kollegin, die Tierärztin ist, die hat sogar Facharztprüfungen im Bereich Chiropraktik und Akupunktur gemacht. Der liegt es aber einfach nicht, vor größeren Menschenmengen zu sprechen oder jetzt irgendwie vor einer Kamera zu stehen. Und deswegen völlig in Ordnung, ist aber halt eine sehr, sehr kompetente und gute Kollegin, die seit 20 Jahren ihre Praxis hat und sicherlich auch sehr viele Patientenbesitzer total glücklich macht mit ihren Behandlungen. Aber trotzdem halt nicht gerne im Rampenlicht steht, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber du hast es natürlich auf den Punkt gebracht, ne? Wir sind wirklich auch mit diesen ganzen Sachen bei Instagram und auch eine Homepage und so. Darüber können wir im Prinzip absolute Professionalität vortäuschen, ein paar schöne Bilder und ein paar schöne Worte, ne? Die das Ganze, ne? Ach, Tiere haben schon immer in meiner Kindheit eine Riesenrolle gespielt und ich musste das jetzt
Überall,
im Beruf machen,
überall.
genau. Ich kann diesen Satz auch nicht mehr hören als Einstieg in eine Internetseite. Das ist für mich immer so. Oh. Ja, das täuscht natürlich absolute Kompetenz vor, die aber eher in der Kompetenz der Gestaltung von einer Homepage oder von Instagram ist und nicht unbedingt in der Behandlung von medizinischen Fällen. Was auch ein Indiz dafür ist, dass jemand korrekt arbeitet, ist zum Beispiel, dass eine medizinische Grundausbildung vorliegt. Also, dass zum Beispiel eine Ausbildung in einer Pferdeklinik gemacht wurde oder in einer Tierarztpraxis zum tiermedizinischen Fachangestellten oder vielleicht eine Pferdewirt-Ausbildung. Also dass in irgendeiner Form auch schon mal in dem Bereich halt auch ein vernünftiger, staatlich anerkannter Beruf gelernt wurde und nicht nur ein paar Wochenendkurse gemacht wurden. Dann finde ich auch ein Praktikum oder mal eine längere Zeit in einer Klinik mitgelaufen zu sein. Also hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht in der Lage, so zu arbeiten, wie ich arbeite. Und ich wäre auch, glaube ich, nicht da, wo ich bin, wenn ich halt nicht eigentlich 2 Jahre oder so in der Pferdeklinik mitgelaufen wäre. Und ich habe das nicht bezahlt bekommen. Das war ein freiwilliges Praktikum, weil ich aber gesagt habe, ne, ich habe ja dafür gebrannt und ich hatte da richtig Bock drauf, das zu machen. Aber da habe ich so viel gelernt, was mir ja keiner mehr nehmen kann. Und das ist so, so wichtig gewesen. Und deswegen bin ich immer wieder überrascht, dass es halt auch ganz viele Leute gibt, die sagen, ach so, ja, nee, also in der Pferdeklinik ein Praktikum machen möchte ich aber eigentlich nicht, weil ich kann kein Blut sehen. Oder ich kann nicht dabei sein, wenn einer eingeschläfert wird. Ja, aber auch das gehört ja zu diesem Beruf dazu. Also ich kann ja nicht nur schön essen, sondern ich muss auch hinterher Teller spülen, ne? Oder wenn ich dusche, werde ich nass. Also es gibt halt das eine nicht ohne das andere. Was mir aber auch gerade noch eingefallen ist, woran man erkennen kann, dass man halt einen guten Therapeuten hat, ist das Einfachste der Welt, nämlich, dass man sich mal sein Pferd anguckt. Also, dass man einfach auch guckt, was sagt mein Pferd zu demjenigen und entspannt sich das Pferd bei der Behandlung, genießt es die Behandlung, läuft es danach besser. Das sind ja alles Indizien, die für einen guten Therapeuten sprechen. Und ich erlebe halt immer wieder, dass es Kollegen gibt, die die Pferde schlagen, die die Pferde treten bei der Behandlung, wenn die irgendwie sich zu sehr bewegen oder so. Leute, ihr seid ihr müsst auf eure Pferde aufpassen. Dann muss so jemand wieder vom Hof fahren. Das kann doch nicht sein, dass irgendein Therapeut eurem Pferd in den Bauch tritt, wenn es sich bei der Behandlung. Natürlich wollen wir uns auch nicht beißen oder treten lassen. Aber das kann doch nicht sein, dass Zwangsmaßnahmen benutzt werden, dass eine Nasenbremse bei einer Physiobehandlung drauf gemacht wird oder dass das Pferd sediert wird für eine Physiobehandlung, ist sowieso verboten in Deutschland. Also ein Pferd darf nicht unter einer Sedation oder unter der Einnahme von Schmerzmitteln behandelt werden. Und das erlebe ich immer wieder, dass Leute zu mir sagen, nee, mein Pferd lässt sich von dem gar nicht und der steigt nur, wenn der den behandelt oder der die ne, eine Behandlung macht, steigt mein Pferd nur und tritt nach denen und rennt hier über die ganze Steigasse, dann ist das nicht der richtige Therapeut. Punkt.
Ja, das ist eigentlich ein wunderbares Ausschlusskriterium. Und das Pferd hat immer recht. Kann man dazu
Ja.
ganz kurz sagen. Also ich könnte Mr. P fragen. Er hat tatsächlich auch schon mal einen Therapeuten getreten. Und im Nachhinein stellt sich heraus, da wusste mein Pferd früher als ich, dass das ein Dummbügel war. Jawohl.
Ja, musst du mir mal später sagen, wer das war noch.
Immer.
Hör
Nehmen
mal, was steht denn diese Woche an? Claudia, wir sehen uns nächste Woche, oder? Wenn ich in meinen Terminkalender
Woche.
gucke.
Diese Woche, wir sehen uns am Sonntag, weil wir fahren zusammen auf die Spoga. Jipp, jipp, jä.
Yeah, yippie, yippie, yay. Dann wissen wir schon, weil die Claudia und ich, wir sind ja auch so kleine Fashion-Mäuse. Und die Claudia trägt immer dunkelblau, wenn ich sie sehe. Also ich vermute, es wird in diese Richtung gehen. Und bei mir wird es was Pinkes. Und dann wissen wir nämlich schon, was die Kollektionen für 2024, 25 Neues für euch bringen.
Ja, wir werden auf jeden Fall uns auf die Fährte machen und werden gucken, was es auf der Spoge alles zu entdecken gibt. Angefangen von den wunderbaren Dingen bis hin zu den Dingen, die die Pferdewelt vielleicht nicht braucht. Oder meinst du, wir entdecken sowas nicht? Ach, ich bin mir ganz sicher, wir
Ich
finden.
bin bei dir auf jeden Fall ganz sicher und ich werde dich auf jeden Fall tatkräftig unterstützen.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann hören wir, nein, wir sehen uns am Sonntag und ihr anderen hört uns dann in der kommenden Woche wieder und selbstverständlich wird es dann einen Bericht von der Spruger geben, ihr Lieben.
Also, euch allen eine schöne Woche, ne? Und genießt den Sonnenschein und die Trockenheit draußen. Wir hören uns.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.